Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Was für ein erster Tag da bei den US Open. Serena Williams, doch nicht ihr letzter Tanz. Simona Halep ist ausgeschieden. Stefanos Tsitsipas ist ausgeschieden. Taylor Fritz ist raus. Einige andere Favoritinnen und Favoriten, die sich schwer getan haben. Fix was los am ersten Tag der US Open. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, leicht müde auch. Philipp Joubert, hallo Philipp.
Ja, hallo Andreas. Und ich schicke auch schon mal voraus, was wir immer bei den Grand Slams sagen, aber hier passt es wirklich. Es ist schwer, alles in der ersten und auch noch zweiten Runde gesehen zu haben. Von daher verzeiht uns, wenn wir euer Lieblingsmatch heute nicht in absoluter Länge abhandeln können. Aber gerade an so einem Tag den Überblick zu behalten, das war schwer, aber wir werden natürlich unser Bestes tun.
Und Entschuldigung, wenn wir zwischendurch Wortfindungsschwierigkeiten haben. Ich habe nur 3 Stunden geschlafen. Wir teilen uns so ein kleines bisschen die Nachtschichten auf. Deswegen heute Nacht war ich dran. Ich habe nur 3 Stunden geschlafen, weil ich letzte Nacht den in Anführungsstrichen letzten Tanz von Serena Williams gesehen habe. Und The Last Dance wurde er von allen Seiten dann auch genannt. Es war allerdings nicht der letzte Tanz von Serena Williams, aber es war ein großes, großes Schauspiel. Und dann natürlich ist das das Match des Tages für uns. Natürlich ist es das. Serena Williams, 23 Grand Slam-Titel, eine der größten Spielerinnen der Tennisgeschichte, die größte Spielerin auf jeden Fall der letzten 25 Jahre, hat gestern auf dem Center Court im Arthur Ashe Stadium gegen Danka Kovinic gespielt. Es war ein Match, was mit sehr, sehr viel, von sehr vielen erwartet worden war. Es gab wohl keinen A-Promi mehr in New York, der noch irgendwo in der Stadt war, sondern alle waren sie dort im Arthur Ashe Stadium. Mike Tyson war dort. Queen Latifah hat vorher noch sowas eingesprochen, so eine Narration eingesprochen, dass das ist ja wohl der letzte Tanz von Serena war. Serena selbst ist mit einer großen Robe auf den Platz gekommen. Also es war das ganz große Theater. Hinterher gab es sogar noch eine Zeremonie. Dazwischen haben wir eine noch sehr fähige Serena Williams gesehen, die gegen Danka Kovinic mit 6:3 und 6:3 gewonnen hat. Ich habe vorher ein Interview mit Rennie Stubbs gehört, die so ein bisschen die Betreuerin oder die Coachin ist von Serena Williams. Und die hatte gesagt, nee, es ging in den letzten Tagen und Wochen eigentlich nur darum, dass Serena ein paar Practice-Sätze spielen sollte, also Trainingssätze spielen sollte. Gegen Onsdale Burr hat sie welche gespielt, gegen andere Spielerinnen, junge Amerikanerinnen etc. Und das hat ihr kleines bisschen Matchhärte gegeben, weil das sah gestern und heute Nacht über weite Strecken relativ kompetent aus, was Serena da gebracht hat.
Oh, war eine gute Leistung. Also zum Matchverlauf, sie ist erstmal in den Rückstand geraten, hat das Break dann aber aufgeholt Mitte des ersten Satzes und ist von da dann eben auch auf ein 6:3 gezogen. Ich meine, sie lag 3:2, vielleicht sogar 3:1 hinten.
3:2.
Dann im zweiten Satz war es ein bisschen leichter für sie. Kovinic hat sich allerdings in dem Match drin gehalten. Trotzdem war es souverän, ein weiteres 6:3. Und wenn wir gucken, ich würde sagen, im Laufe des Matches hat sich der Aufschlag gesteigert. Der ist ja einfach besonders wichtig bei Serena Williams. Der Return war besser auf jeden Fall als in Cincinnati. Da hatte sie ja ziemlich massive Probleme gegen Emma Raducanu. Aber das war heute besser, würde ich sagen. Und vor allem, was besser war, war die Beinarbeit. Und das ist ja auch so ein bisschen, wenn wir jetzt hier von den Practice-Sets oder überhaupt von Üben sowas zu machen, wovon wir sprechen, dass einfach ihre Beinarbeit nicht so gut war in den letzten paar Matches, die wir gesehen haben. Und da war heute einfach ein bisschen Aggressivität drin. Und das war jetzt natürlich keine Leistung wie Serena zu ihren Höchstzeiten, aber es war eine ziemlich gute Leistung. Und sie hat natürlich einfach immer noch alles, was ihr Spiel ausmacht. Sie hat noch die Power, sie kann immer noch improvisieren. Sie bewegt sich eben nicht mehr so wie früher, wo sie ja wirklich an jeden Ball rangekommen ist. Serena Williams war nie nur pure Power, sondern auch einfach eine Fähigkeit, an ganz viele Bälle ranzukommen, zu improvisieren, Winkel einzusetzen, ihre Gegnerinnen auszugucken. Das ist nicht mehr in derselben Form da, war aber auf jeden Fall besser als gegen Raducanu und von daher keine überragende, aber ich würde fast sagen eine überraschend gute Leistung und eine, die jetzt die Gegnerin, die künftigen nicht wird fürchten lassen müssen, aber eine, wo Serena Williams jetzt nicht komplett chancenlos ist, hier noch 2-3 Runden zu überstehen. Und da war es dann ja auch vielleicht ganz gut, dass die große Zeremonie, von der wir auch wussten, dass die kommen wird, jetzt wohl dann doch direkt nach dem Match hier war. Also Serena hat dann trotzdem, was er gesagt, alle Promis waren da, die Stimmung war großartig.
Großartig. Also,
Kovinic hat ja dann auch irgendwie niemand so richtig applaudiert, aber bei Serenas Punkten war die Stimmung absolut großartig. Und es gab dann die große Zeremonie. Jetzt ist vielleicht auch besser, denn unter Umständen hat Serena ja hier noch was vor in New York.
Ich war auch ganz überrascht, als ich das heute Nacht gesehen habe, dieses Spiel, weil wir haben die Auftritte von Serena Williams gesehen in den letzten Wochen und die waren nicht gut, das müssen wir dann auch dazu sagen. Jedenfalls war es heute Nacht, war es eine wirklich gute Leistung und sie hat sich einiges vorgenommen. Sie wollte nicht in irgendeiner Weise hier noch, ja, so ein bisschen als die Grüßtante noch in irgendeiner Weise auf den Platz gehen, sondern sie wollte hier wirklich kompetent angreifen. Das hat sie gemacht und das hat sie in dieser letzten Nacht gemacht und ich habe das Gefühl, sie hat sich eingegroovt in dieses Spiel. Sie hat am Anfang auch so ein paar Nerven gehabt. Beide hatten das, weil diese Stimmung war elektrifizierend letzte Nacht. Wirklich extrem für eine erste Runde. Sowas erlebt man fast im Finale nicht. Und alle wollten sie natürlich, dass Serena dieses Match gewinnt. Und zwar kein bisschen unfair gegenüber Danka Kovinic, glaube ich nicht. Aber Kovinic hat das eigentlich ganz gut gemacht in den ersten Spielen, dass sie in die Ballwechsel reingegangen ist, dass sie Serena Williams gezwungen hat, den einen Ball mehr zu schlagen. Aber im Laufe des Matches konnte Serena dann immer sicherer dann auch spielen, auch die längeren Rallyes spielen. Und das hat mich so ein bisschen überrascht, weil das war sehr, sehr erfreulich anzusehen, wie Serena Williams in den längeren Rallyes dann auch drin geblieben ist. Das ist jetzt keine Leistung, mit der man ein Grand-Slam-Turnier gewinnt. Aber das ist eine Leistung, mit der man sich extrem gut von seinem Publikum verabschieden kann.
Und darum geht es ja auch, wenn sie nachher es natürlich ein klein bisschen offen wiedergelassen hat, ob sie nicht doch nochmal in Zukunft spielen möchte. Allerdings, wir erinnern uns an ihr Essay. Das Ding war ja, sie möchte noch Kinder. Und das wird dann wahrscheinlich schwer, das mit einer weiteren Tenniskarriere zu kombinieren. Aber wir sagen mal niemals nie, weil sie auch niemals nie gesagt hat. Ja, und jetzt ist ja die Frage, die wir uns jetzt durchaus danach stellen können. Hat sie eine Chance, hier noch weiter in dem Turnier zu kommen? Hat auf jeden Fall schon mal einen relativ großen Stein, den sie wird beiseite schieben müssen in der zweiten Runde gegen Annette Kontaveit. Die hat jetzt gegen Jacqueline Christian heute gespielt. Christian war ja seit 7, 8 Monaten verletzt, hatte sich ja damals in, weiß nicht mehr, ob es Dubai oder Doha war, verletzt. War davor eigentlich in sehr guter Form gewesen, aber hier wohl noch nicht ganz zurück zur Form. Von daher konnte Kontaveit das Match dominieren, vor allem hinterm Serve. Und ich kann mir vorstellen, darauf wird es dann auch gegen Serena dann in der nächsten Runde ankommen. Wenn Kontaveit wirklich gut serviert und da den Druck hochhält, dann kann ich mir vorstellen, dass Serena da doch irgendwann stolpert. Auf der anderen Seite, Kontaveit ist jetzt natürlich auch nicht die Spielerin für große Grand-Slam-Matches. Hat zwar schon ein paar gespielt, aber eigentlich ja bei Grand-Slams nie ganz überzeugt. Also da ist sicherlich eine gewisse Tür offen für Serena, um dann eben besagten Stein doch auch noch hier beiseite zu schieben.
Gegen Jacqueline Christian hätte ich das gerne gesehen, weil die ist ja mal mit einem Dracula-Kostüm auf den Platz gegangen und das hätte gut zu der Robe gepasst von Serena Williams. Da, wie gesagt, das war gestern das ganz, ganz große Theater. Serena Williams steht in der zweiten Runde und sie trifft auf Annette Kontaveit, die gestern gegen Jacqueline Christian gewonnen hat mit 6:3 und 6:0. Ayla Tomljanovic hat gewonnen gegen Karolina Muchova, 7:6-3, 7:6, trifft jetzt auf Evgenia Rodina, die hat gegen Martina Trevisan gewonnen, 7:5, 6:1. Evgenia Rodina war seit 2019 nicht mehr aktiv gewesen und hat gestern die erste Runde gewonnen gegen Martina Trevisan. Das war eine große Überraschung, die wir da gesehen haben.
Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, wir müssen es ja jetzt auch mal ansprechen, dieser Court ist echt schnell.
Ja.
Oder die Courts sind schnell, vor allem auf den Außencourts wirken die einfach für mein Auge erstaunlich schnell und Trevisan kann halt überhaupt nicht auf schnellen Courts spielen. Und daher, na klar, gegen Rodina verlieren nach so vielen Jahren ist natürlich schon ein dickes Ding, aber ich vermute fast, Trevisan hätte hier gegen locker 120 Spielerinnen verloren.
Barbora Krejčíková, die hat diesen schnellen Court ja gemocht, hat gegen Fernanda Contreras Gomez mit 6:0, 6:4 gewonnen. Ludmila Samsonova gewinnt gegen Sarah Bejlek aus Tschechien mit 6:3, 6:1. Trifft jetzt auf Leyla Fernandes, die hat gegen Océane Dodin gewonnen mit 6:3, 6:4. Und das ist ein finster, kniffliges Los für Leyla Fernandes hier gegen Ludmila Samsonova in der zweiten Runde. Das wird eines der Spiele sein, auf die man sehr achten muss.
Ja, denn ich weiß gar nicht, ob wir Samsonova in der Auslosungsvorschau angesprochen haben, aber ich glaube, wir müssen es mal erwähnen.
Doch, ich habe sie erwähnt.
Washington, Julio?
Ich habe sie erwähnt.
Du hast sie erwähnt, sehr gut. Sie hat Washington gewonnen und hat dann jetzt auch in der letzten Woche noch in Cleveland gewonnen. Hat also, weil sie ja die großen beiden Turniere nicht spielen konnte, wegen ihrer Weltranglistenposition. Wir erinnern uns, sie hatte ja im letzten Jahr Berlin gewonnen, war auch in Wimbledon weit gekommen, hat die Punkte nicht verteidigen können, beziehungsweise gab es die Möglichkeit ja in Wimbledon gar nicht. Und hat jetzt hier eine ganz schöne Siegesserie in diesem Sommer hingelegt. Und die hat halt wirklich, wirklich viel Power und scheint die auch auf den schnellen Courts in Nordamerika sehr gut in diesem Jahr umsetzen zu können. Also das ist eine, die hier in der Theorie sehr, sehr weit kommen kann. Auf der anderen Seite, Fernandez natürlich eine Expertin darin, den Ball sehr, sehr früh zu nehmen. Also früher wahrscheinlich als fast jeder andere. Und dann die Power zu nutzen. Also wenn die beiden in Höchstform sind, wo ich denke bei Samson aber wir schon sagen können, ja, Fernandez müssen wir schauen, die war eben ziemlich lange verletzt, wie die jetzt mit so einem Match umgehen kann. Aber wenn die auch in Höchstform ist, dann könnte das eine sehr unterhaltsame Geschichte werden. Und Samsonova hat hier unter Umständen eine Chance, richtig weit in diese Auslosung zu kommen.
Was wir sagen können, dieses Draw hat sich schon geöffnet gestern am ersten Tag. Da sind nämlich zwei Spielerinnen ausgeschieden, die einen richtig guten Sommer hatten. Die eine ist Simona Halep. Die hat gestern gegen, ich gehe davon aus, dass sie Daria Snigur ausgesprochen wird, Daria Snigur verloren mit 2-6, 6-0 und 4-6. Und Daria Snigur hat gestern ein famoses Match gespielt. Es war ihr erster Main-Draw-Sieg. Es war das erste Mal überhaupt, dass sie gegen eine Top-30-Spielerin gespielt hat. Und sie hat gegen Simona Halep wirklich sehr, sehr frech aufgespielt und hat am Ende verdient gewonnen. Und alle Spieler oder alle Zuschauerinnen und Zuschauer haben gestern hinterher gesagt, Mensch, was ist das für ein ultra flaches Spiel? Vielleicht perfekt für diesen Boden. Und das hat sie gestern perfekt genutzt. Daria Snigur, mich hat sie sehr an Mona Bartels Spiel erinnert, gerade die Vorhand. Und dich hat sie noch an eine andere Legende erinnert, möchte man sagen.
Ja, ich glaube, alle, die diesen Podcast hören, wissen, ich habe es mit dem italienischen Tennis. Da gab es noch Mara Santangelo, die ja wirklich quasi ohne Spin gespielt hat. Und das war jetzt hier bei, ich würde es jetzt auch Snigur übrigens aussprechen, die amerikanische Kommentatorin hat Schneider gesagt. Ja. Wer weiß, was es am Ende ist, wir gehen jetzt mal auf Snigur. Und auf jeden Fall Santangelos Spiel hat mich sehr an Snigur erinnert. Also wer das Match gestern nicht gesehen hat, Snigur auch gerade auf der Vorhand kaum Spin drin gehabt und war dadurch in der Lage, den Ball sehr flach zu halten und hier auch durch diesen schnellen Court durchzubekommen. Wir müssen jetzt allerdings bei ihr sagen, der Aufschlag war jetzt eigentlich nicht so der Knaller bei Snigur und daher wird sich Halep wahrscheinlich schon ein bisschen an den Kopf packen, wie das Match verlaufen ist. Also, erster Satz war Snigur einfach diejenige, die in der Lage war, Halep zu überraschen mit dieser Art von flachen Spielen, mit der sie Halep auch einfach immer wieder weggedrängt hat. Und vor allem, was Snigur, finde ich, neben dem flachen Spiel sehr gut gemacht hat, war halt einfach, wie sie in der Lage war, die Schläge von Halep zu nutzen und die immer wieder in verschiedene Richtungen zu drücken. Das macht man einfach so ein bisschen mit dem Handgelenk und das hat sie, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Und dann im zweiten Satz stand es, ja, 0-0, 30-30 und Halep hat sich in einen sehr langen Ballwechsel einfach reingearbeitet und hat nach und nach Snigur weggedrückt, sich den Court geöffnet, einen Punkt gemacht und habe ich schon gedacht, ah ja, okay, das Match könnte jetzt kippen, ging dann auch ganz schnell im zweiten Satz, dass Halep einfach ihre ganze Physis ausspielen konnte, ihre Geduld ausspielen konnte, aus der Defensive immer wieder in die Offensive reingekommen ist. Und dann schien das entschieden und auf einmal ist Snigur dann sehr gut wieder in den dritten Satz reingekommen, war da auch in der Lage, immer mal wieder Halep auf dem falschen Fuß zu erwischen, sie eben wegzudrücken, hat eine 5-1-Führung gehabt, hat Matchbälle gehabt. Und dann sah es so aus, als wenn es doch auf einmal wieder gegen sie läuft. Dann hat sie aber quasi im letztmöglichen Moment dieses Match doch noch für sich entschieden beim eigenen Aufschlag. 5-4, hat vor 5-1 geführt und hat es geholt. Und es ist eine, ja, ganz dicke Überraschung. Also Snigur ist eine, die bei den Junioren sehr gut war, die mal in Wimbledon gewonnen hat, aber noch nicht so richtig den Durchbruch hingelegt hat und eben durch dieses unorthodoxe Spiel jetzt auch keine Informationen getippt hätte, dass die das sofort und schnell schafft. Aber es war eine astreine Leistung von ihr gestern. Trotzdem müssen wir natürlich sagen, eine ziemliche Enttäuschung von Halep, gerade gegen eine eher mediokre Aufschlägerin wie Snigur, hätte sie da mehr vom Return herholen müssen.
Mir war das von Anfang an, sah das komisch aus bei Simona Halep gestern. Sie kam nicht in diese Rallyes rein, dann wurde sie immer wieder vom Platz geschossen quasi, von dieser Vorhand von Daria Snigur. Und sie war von Anfang an irgendwie, ja, sie lief von Anfang an hinterher. Und die US Open und sie, das werden keine Freunde mehr. Vor ein paar Jahren, als sie an 1 gesetzt war und gegen Kaya Kanepi so ausgeschieden war, die beiden werden keine Freunde mehr, habe ich das Gefühl.
Ja, wahrscheinlich zumindest in den Bedingungen nicht. Als sie ein bisschen langsamer Mitte des Jahrzehnts war, da hat sie ja mal hier ein Halbfinale geholt, da war sie einigermaßen konstant bei den US Open. Allerdings so seit 4, 5 Jahren, da ist bei ihr so ein bisschen, ja, haben die Probleme bei den US Open angefangen. Und ich denke, das ist, weil der Court nach und nach schneller geworden ist und vermutlich einfach ein bisschen zu schnell für Simona Halep ist.
Simona Halep ist also ausgeschieden. Genauso ausgeschieden ist gestern Daria Kasatkina. Und ich habe relativ viel von dem Match gesehen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, nee, das hat Daria Kasatkina im Griff. Gegen Harriet Dart spielte sie. Kasatkina verlor einen ganz, ganz knappen ersten Satz mit 6-7. 10-8 gegen der Tiebreak an Harriet Dart. Da habe ich dann schon gedacht, ja, aber trotzdem, sie wird es dann noch drehen. Der zweite Satz ging mit 6-1 an Kasatkina. Und da dachte ich dann auch, ja, jetzt hat sie das im Griff. Und dann im dritten Satz kam Harriet Dart wieder. Mit 6-3 gewinnt sie den dritten Satz. Kasatkina hat 2 Turniere gewonnen in diesem Sommer in den USA. Dazu allerdings auch 2 oder 3 Erstrundenniederlagen. Also sie hat so ein bisschen heiß und kalt gespielt. Und trotzdem war ich dann doch schon sehr überrascht über diese Niederlage von Daria Kasatkina gestern.
Ja, sie hat heiß und kalt im Sommer gespielt und sie hat eher langsam und ziemlich schnell gespielt. Und auf ziemlich schnell hat sie die Matches verloren. Also ich rede jetzt natürlich von der Schnelle des Courts. Und auf ziemlich langsam, vergleichsweise ziemlich langsam, hat sie gewonnen. Und ich glaube, das war hier am Ende so ein bisschen das Problem für sie, dass sie so richtig schnell natürlich nicht mag, weil ihr Aufschlag dann schon angreifbar ist und weil sie dann auch nicht so ihr konzentriertes Spiel in der Form aufziehen kann. Und trotzdem würde man erwarten, dass sie gegen Dart gewinnt. Dart ist eine Spielerin, die, naja, sich gerade gegen größere Namen ein bisschen schwer tut, weil sie dazu tendiert, so aus den Matches rauszufallen. Die ist häufig in der Lage, einen guten und konzentrierten Satz zu spielen und dann gibt sie so Matches in den allermeisten Fällen her. Wäre ja auch, was man hier hätte erwarten können nach dem ersten Satz. Aber man muss sagen, sie hat es dann bis zum Ende ganz gut gemacht. Sie hat viel auch, ja, aus der Defensive gespielt. Eine physische Spielerin war dann in der Lage, das, was ihr Kasatkina gegeben hat, zu kontern. Und trotzdem würde man denken, Kasatkina hat natürlich eigentlich mehr Möglichkeiten. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass sie selber irgendwann gemerkt hat, uiuiui, das ist ganz schön schnell hier. Und da selber so ein bisschen in ein Loch reingefallen ist. Irgendwann kann man sich das ja selber auch erzählen. Und ich würde mal vermuten, dass das hier bei ihr der Fall war.
Daria Kasatkina also auch ausgeschieden und die Auslosung hat sich ein kleines bisschen geöffnet. Aber es sind noch sehr viele prominente Namen dort vertreten. Wir haben Madison Keys, die hat gestern nämlich gegen Diana Jastremski in einem engen Spiel mit 7-6 und 6-3 gewonnen. Am Anfang musste Madison Keys sehr um ihre Punkte kämpfen, konnte dann aber irgendwann ihren Power-Vorteil gegenüber Diana Jastremski ausnutzen und am Ende mit 7-6 und 6-3 gewinnen. Sascha Bajin hatte sich während der US Open jetzt um Jastremska gekümmert. Mal gucken, ob es die Zusammenarbeit nach den US Open auch noch weitergeben wird. Madison Keys wird jetzt in einem Hardhitterin-Duell auf Camila Giorgi treffen. Die hat gegen Anna Bonda in 3 Sätzen gewonnen. Daria Saville ist ausgeschieden in 3 Sätzen gegen Elena Gabriela Ruse. Und Saville trifft jetzt auf Coco Gauff. Ruse trifft jetzt auf Coco Gauff. Die hat gegen Leolia Jean-Jean ganz klar gewonnen mit 6-2 und 6-3. Und dann müssen wir ein Match ansprechen. Beatrice Haddad-Mahia gegen Anna Konjuch. Doppelbagel. 6-0, 6-0. Huiuiui.
Ja, allerdings war Konjuch jetzt lange verletzt gewesen, ja. Und mein Tipp war mal, sie war noch nicht vollkommen fit, als sie jetzt hier aufgelaufen ist und bei ihr sieht sie auch so aus, als wenn sie wieder ein bisschen das Ranking runterfällt, nachdem sie sich nach den vielen, vielen Verletzungen nach oben wieder gearbeitet hatte und vielleicht hat Konjuch hier auch das mitgenommen, das Preisgeld, was glaube ich in ihrem Fall aber auch vollkommen in Ordnung ist nach der Verletzungshistorie, die sie hingelegt hat, also ich unterstelle ihr das jetzt mal, aber das ganz wenige, was ich gesehen habe, sah sie für mich jetzt nicht vollkommen fit aus. Haddad Mahia natürlich in sehr guter Form, vor allem der Aufschlag hier auf dem schnellen Belag, der ist schon eine ganz schöne Waffe, weil sie damit den, ja, Court öffnen wird und der rutscht hier halt so richtig durch den Court durch. Also das könnte in der zweiten Runde ein richtig gutes Duell gegen Bianca Andreescu werden. Danach könnte Caroline Garcia werden. Also in dem Teil der Auslosung ist eigentlich alles so geblieben, wie es sein sollte. 6-0, 6-0 hätte man jetzt nicht erwartet. Aber wie gesagt, Konjuch hat schon seit einigen Monaten nicht gespielt.
Bianca Andreescu hat gegen Harmony Tan gewonnen. 6-0, 3-6, 6-1 und trifft jetzt, wie gesagt, auf Beatrice Haddad-Mahia. Und dritte Runde, dann wartet dann höchstwahrscheinlich Caroline Garcia. Die hat eine überzeugende Leistung gestern gebracht gegen Kamila Rachimova. Sie war mit die erste Spielerin, die zweite Runde erreicht hatte, Garcia, und trifft jetzt auf Anna Kalinskaya. Die hat gegen Rebecca Peterson gewonnen mit 6-2 und 6-4. Alison Risk Armitage ist auch weiter gegen Ileana Liu in 2 Sätzen gewonnen, trifft auf Camila Osorio, die hat gegen Anne Lee in 3 Sätzen gewonnen. Maria Sakkari, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Die hat gestern gegen Tatjana Maria die Revanche erreicht. 6-4, 3-6, 6-0. Nach dem zweiten Satz sah es so aus, als könnte Tatjana Maria hier vielleicht dann doch nochmal Spielverderberin spielen. Aber im dritten Satz, als Maria Sakkari das erste Break geschafft hatte, da war dann so ein bisschen die Luft raus bei Tatjana Maria. Unterhaltsames Duell, besonders weil Tatjana Maria gestern nicht nur auf den Slice geachtet hat, sondern auch mitunter wirklich Topspin durchgezogen hat, was sie musste, glaube ich, dann auch bei diesem Untergrund. Aber Sakkari hat sich durchgekämpft, durchgebissen.
Ja, und das Problem für Maria, sie hatte eben nicht nur dieses unkonventionelle Spiel, sondern einen ziemlich guten ersten Aufschlag. Und der war dann, denke ich, im dritten Satz schon der Unterschied, weil da hat sie einfach nicht mehr die Konstanz reinbekommen, die sie zum Beispiel in Wimbledon noch ausgezeichnet hat. Und dann war es doch relativ einfach für Sakkari, das zum Ende hinaus zu gewinnen. Wir müssen auch sagen, Maria hatte schon im ersten Satz 4-1 geführt, hätte ihn also in der Theorie gewinnen können, hat dann den zweiten für sich entschieden und dann aber eben im dritten ist Sakkari davongezogen. Und Sakkari ist eigentlich aus meiner Sicht auch eine, die hier ganz gut mit den Bedingungen was anfangen sollte. Dieses schnelle Spiel, glaube ich, kommt ihr durchaus entgegen. Bin gespannt, wie weit es hier für sie geht, aber du hast schon angesprochen, Risk Arbitrage ist hier noch in dem Teil der Auslosung drin. Osorio, beide, die auf schnellen Courts durchaus was reißen können. Und von oben würde dann eben eine von Haddad, Maya, Garcia kommen, also, oder Andreescu, da ist wirklich eine Auslosung, da ist was los. Also, da wird sich wahrscheinlich eine starke Spielerin in irgendeiner Form durchsetzen und ich glaube, für Maria passt das jetzt auch, dass sie das verloren hat. Ich meine, in Wimbledon hat sie das wichtigere Duell der beiden gewonnen.
Maria Sakkari trifft jetzt auf Ji Yuwang, die hat gegen Diane Paris gewonnen in 3 Sätzen. Ons Jabeur ist weiter gegen Madison Brangle, 7-5, 6-2 und trifft jetzt auf die Tochter von Hanna Mandlikova. Elizabeth Mandlik hat sich gestern durchgesetzt gegen Tamara Sidancek mit 5-7, 7-6, 6-4. Wir sprechen gleich noch über den Sohn von einer großen Spielerin. Das ist die Tochter einer großen Spielerin. 1985 hat Hanna Mandlikova die US Open gewonnen. Ihre Tochter 37 Jahre später ist dann in der zweiten Runde. Das ist eine tolle Geschichte.
Ja, und da, oder sagen wir so, sie ist eine, glaube ich, die hier wirklich auch so ein bisschen von den Bedingungen profitiert hat, von diesem schnellen Spiel, weil sie die Geschwindigkeit dann und auch die Wucht von Sidancek nutzen konnte, um das dann in ihre Richtung zu kontern. Und Mantlik hat ja einen sehr guten Sommer gehabt und ich denke, sollte auch in den nächsten Monaten es in die Top 100 reinschaffen, geht hier natürlich als Außenseiterin in das Match gegen Jabeur, die einfach einen vermutlich zu guten Aufschlag hat, um sich hier von Mantlik am Ende besiegen zu lassen. Aber Mantlik ist eine, auf die wir in den nächsten Monaten auf jeden Fall achten können.
Lebt in den USA, startet für die USA und dann, glaube ich, können wir sie auch Elizabeth Mantlik nennen. Ons Jabeur hast du gerade gesagt, die hat gestern auch die zweite Runde erreicht. Shelby Rogers musste sehr arg kämpfen, um gegen Arantxa Rus zu bestehen, hat in 3 Sätzen gewonnen und Veronika Kudermetova gewann gegen Donna Vekic mit 7-5 und 6-3. Wir mussten ein bisschen durchrasen, aber Serena, Simona Halep etc., das waren die großen Geschichten und die wollten wir auf jeden Fall haben. Wir haben auch ein paar große Geschichten bei den Herren erlebt und die größte Geschichte ist, dass Stefanos Tsitsipas ausgeschieden ist. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge und unserem ersten Daily von den US Open hier auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Stefanos Tsitsipas galt als einer der großen Favoriten, jedenfalls bei uns. Für die US Open. Er hatte gut gespielt in den letzten Wochen. Er hatte eine Auslosung, wo man sagen musste, ja, da müsste schon einiges für ihn gehen. Und dann verliert er gestern gegen Daniel Elahi-Galan aus Kolumbien, der gestern so ein bisschen First-Strike-Tennis gespielt hat, der auf alles draufgegangen, was sich ihm in den Weg gestellt hat, der extrem offensiv gespielt hat und das für jemanden, der eigentlich eher auf der Challenger-Tour und auf den Sandplätzen dieser Welt zu Hause ist. Daniel Elahi-Galan gewann gestern und das nicht nur, dass er gewonnen hat, sondern wie er gewonnen hat. Die Leistung von Stefanos Tsitsipas gestern war größtenteils, das müssen wir sagen, fast schockierend schwach. Elahi-Galan gewann die ersten beiden Sätze mit 6-0 und 6-1. Und das beim ersten Turnier, wo Coaching erlaubt ist. hat Stefanos Tsitsipas die ganze Zeit mit seinem Vater dann auch geplaudert und musste sich dann am Ellbogen behandeln lassen, hat den dritten Satz dann mit 6-3 gewonnen. Und da habe ich noch gedacht, das lief während Serena dann auch. Da habe ich gedacht, ja, jetzt wird er das dann auch packen. Aber im vierten Satz konnte Daniel Elahi Galan am Ende mit 7-5 gewinnen. Das war eine sehr, sehr schwache Leistung größtenteils von Stefanos Tsitsipas.
Ja, ein wirklich schräges Match. Also Galan hat 6-0, 5-0 geführt.
Ja.
Wäre es also ein normales ATP-Match gewesen, hätten wir hier vielleicht auch einen Double Bagel gesehen. Und dann hat Tsitsipas das aber auch wirklich an sich gezogen, hat dann den dritten gewonnen, also hat dann erstmal ein Spiel im zweiten noch gewonnen, dann den dritten, im vierten ja auch schon mit Break geführt. Und da sah es so aus, als wenn Tsitsipas nach, naja, vielleicht der Peinlichkeit der ersten beiden Sätze das dann doch in seine Richtung würde biegen können. Und dann ist ihm das entglitten. Dann war es eigentlich so, dass Galan ja ewig viele Matchbälle brauchte und hätte dann nicht doch noch einen zum 7-5 genutzt. Ich meine, wen hätte es gewundert, wenn Tsitsipas dann das noch im fünften umgebogen hätte. Aber es war Galan, der es am Ende gewonnen hat. Und du hast schon angesprochen, da ist auch vieles draufgegangen. Da hat er natürlich auch ein kompaktes Spiel. Der macht da jetzt nicht viel Aufhebens drum. Das ist technisch alles feine Sache. Und der konnte sich eben auf diese Technik verlassen. Während bei Tsitsipas, na, irgendwie, also klar, die Kette läuft wahrscheinlich am Ende einfach so. Nerven, Füße, Grundschläge, die dann nicht so klappen, weil die Füße nicht richtig stehen und die Füße stehen nicht richtig, weil die Nerven da sind. Also er hat es noch als Amateurleistung bezeichnet, war zumindest in den ersten beiden Sätzen auf jeden Fall auch der Fall. Und für mich kann ich es am Ende nur zurückführen auf die Nerven. Denn du hast angesprochen, wir haben ihn relativ weit gesehen, wir waren aber auch nicht die Einzigen. Also wenn man sich so ein bisschen in den Mainstream-Tennis-Medien umgeguckt hat, viele haben gedacht, Tsitsipas kommt hier weit, weil es doch so schien, als hätte er sich jetzt auf schnellen Courts einigermaßen stabilisiert in Wimbledon, in Cincinnati. Wir hatten darüber gesprochen, hatte eine Chance wahrscheinlich, das Jahr als Nummer 1 zu beenden und dann legt er hier so einen Schocker hin. Und Galan ist eigentlich normalerweise nicht die Art von Spieler, die ihm auf so einen Court in Gefahr bringen sollte. Und es war ja nicht mal so, dass er ihm jetzt permanent in die Rückhand gegangen ist, wie es viele machen, sondern ist ihm auch immer wieder in die Vorhand gegangen. Und da kamen aber auch Fehler von Tsitsipas. Und das würde man wirklich nicht erwarten, dass Tsitsipas da so fehleranfällig ist. Und am Ende keine gute Leistung, aber von Galan natürlich eine super Sache. Hatte auch viele kolumbianische Unterstützer dort. Für die war das natürlich eine Riesennummer. Und fürs Turnier ist auch eine echt große Nummer, dass Tsitsipas hier so früh rausgegangen ist.
Stefanos Tsitsipas Rückhanddefensive, die zerbröselt halt komplett, wenn er noch unter Druck gerät. Und das, da hat er noch nichts in irgendeiner Weise gefunden, was ihn unterstützen kann und was ihm ja so ein bisschen aus der Patsche helfen kann. Weil immer, wenn man ihm sehr offensiv auf die Rückhand spielt, da hat er Probleme mit seiner einhändigen Rückhand.
Ja, und leider eben auch beim Return. Das ist ja dann das zusätzliche Ding. Das nutzen dann zum Beispiel die Medvedevs dieser Welt aus oder auch häufig Djokovic, die ihm halt so richtig wuchtig in die Rückhand aufschlagen und oder da halt reingehen im Laufe eines Ballwechsels. Und das ist aber ein Ding, was er normalerweise irgendwie so ein bisschen in den Griff bekommt, nur dass ihm das dann jetzt hier auch auf der Vorhand passiert. Das war jetzt für mich die große Überraschung, dass er da dann doch auch noch so wegknickt. Also so, glaube ich, nichts erwarten und Tsitsipas schien mir selber wirklich auch etwas schockiert. Nicht nur auf der Leistung, sondern auch auf das Resultat.
Daniel Elahi Galan steht jetzt also in der zweiten Runde und das ist eine der ganz großen Überraschungen des gestrigen Tages gewesen. Er trifft jetzt auf Jordan Thompson, der hat gestern nach 0-2 Satzrückstand noch gegen Lorenzo Sonego gewonnen. 2-6, 1-6, 6-2, 6-4 und 6-4. Alejandro Davidovic Fokina hat gestern gegen Yoshihito Nishioka, vielleicht etwas überraschend klar, in 3 Sätzen gewonnen, trifft jetzt auf Marton Fucsovics. Der hat gegen Maxim Cressy ja davon profitiert, dass Cressy aufgeben musste im dritten Satz beim Stand von 5-1 für Marton Fucsovics. Die zweite große Geschichte war die von Taylor Fritz und auch den hatten wir relativ weit hier. Ich hatte ihn, ich glaube, sogar im Viertelfinale. Er hat gestern gegen Brandon Holt gewonnen. Brandon Holt ist jetzt kein Name, den man auf den ersten Blick erkennt und kennt. Ich habe ihn, das muss ich zugeben, auch noch nicht gesehen vor diesem Spiel. Brandon Holt ist aber der Sohn von. Ich wollte jetzt eigentlich, dass du weitermachst.
Ach so, und ich habe gedacht, die Leitung war ausgefallen. Und dann mache ich mal sehr gerne weiter. Das ist natürlich der Sohn von Tracy Austin. Und um nochmal zu unterstreichen, was du gesagt hast, er ist ein College-Spieler. Er ist ehrlicherweise nicht so richtig über die Future-Tour bisher hinausgekommen. Und ich glaube, nur die allerwenigsten hätten erwartet, dass er hier Taylor Fritz wirklich die Stirn bieten könnte. War eine enge Geschichte am Anfang, aber Fritz hat halt den ersten Satz geholt. Und dann würde man auch annehmen, ja, okay, das wird jetzt in seine Richtung kippen. Aber zum Ende hin war Holt hier der bessere Spieler. Und er hat einfach die Power von Fritz genutzt. Und das Ding bei Fritz ist ja einfach, die Grundschläge sind sehr, sehr gut. Der Aufschlag ist sehr gut. Er bewegt sich halt einfach nicht so wie die anderen Top-10-Spieler. Und Holt hat das ausgenutzt. Er hat die Power von Fritz genommen und hat ihn einfach quasi zurückgeschickt und hat Fritz ans Laufen bekommen. Und hat da die Fehler aus Fritz rausgepresst. Und trotzdem, das konnte man einfach nicht erwarten, weil Holt eben jetzt auch nicht einer der Überflieger am College ist, der dann halt irgendwann nach ein, zwei Jahren doch auf die Tour geht und schnell in die Top 100 schießt. Das war eigentlich bei Holt bisher nicht der Fall, sondern der hat sich eher ein bisschen schwerer getan außerhalb vom College. Und ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, ist aber auch echt für Fritz ziemlich übel, weil denke, man musste ihn hier zumindest zum Außenseiterkreis mitzählen nach den Leistungen, die er in den letzten Monaten gebracht hat. Ja, da war das in Wimbledon dabei, wo er einen verletzten Nadal nicht besiegen konnte, aber darüber hinaus hat er ja sehr gute Leistungen in diesem Jahr gebracht. Und das ist wahrscheinlich die größte Überraschung sogar des Tages gewesen, dass er das verloren hat.
Ich möchte zustimmen. Ich glaube auch, dass es die größte Überraschung des Tages gestern war, gerade bei den Männern, also bei den Frauen. Über Simona Halep können wir natürlich noch sprechen, aber dass Taylor Fritz dieses Spiel gestern verloren hat, das hätte nicht sein müssen. Und ich habe das Gefühl dann auch gestern gehabt, bei diesen so schnellen Böden, da braucht es eine gute Grundschnelligkeit, eine gute Bewegungsfähigkeit. Und da sah Taylor Fritz zwischendurch so ein bisschen wie ein tapsiger Bär aus.
Ja, das ist natürlich sein Nachteil. Auf der anderen Seite, auf dem schnellen Court kann man einen guten Aufschlag gebrauchen. Davon hat er durchaus einen.
Ja.
Power hat er auch. Also an sich sollte das einfach gegen einen Gegner vom Kaliber von Holt nicht passieren. Kann natürlich sein, dass Holt jetzt hier die ganz große Nummer hinlegt und irgendwie noch weit in dem Turnier kommt. Hat jetzt in der zweiten Runde auch einen durchaus besiegbaren Gegner. Allerdings, ja, für mich wirklich die Überraschung des Tages. Sogar noch vor der Simona Halep-Geschichte, weil die ist immerhin auf eine Junioren-Wimbledon-Siegerin getroffen und das ist jetzt nicht, was Holt im Angebot hat.
Wir haben gestern eine ganze Menge an Geschichten von Kindern von erlebt. Elizabeth Mandlik, die Tochter von Hanna Mandlikova, der Sohn von Tracy Austin ist in der zweiten Runde. Der Sohn von Petr Korda ist auch in der zweiten Runde. Der hat sich gestern auch sehr, sehr schwer getan gegen Facundo Bagnis. Sebastian Korda hat in 4 Sätzen gewonnen. 5-7, 7-6, 7-5 und 6-1. Im 4. Satz hat er ihn dann geknackt. Auf jeden Fall ist Taylor Fritz raus. Brandon Hole trifft auf Pedro Kaschin. Der hat gegen Alia Spedene im Match-Tiebreak des 5. Satzes gewonnen mit 10-6. Quentin Moutet hat gegen Stan Wawrinka mit 6-4 und 7-6 geführt. Da musste dann Wawrinka aufgeben, hat hinterher dann gesagt, nee, ich habe noch ein paar gute Turniere in mir, aber ich war jetzt über ein Jahr verletzt. Moutet trifft jetzt auch Botik van der Sandsrolp. Letztes Jahr im Viertelfinale, hier wäre er beinahe gegen Thomas Maharaj ausgeschieden, hat gerade so in 5 Sätzen mit 7-5 im 5. Satz den Kopf aus der Schlinge gezogen. Tim van Reithoven, der hat so ein bisschen den Houdini-Act gestern geschafft, hat gegen Zijian Zhang mit 0-2 Sätzen und 7 Matchbällen gegen sich zurückgelegen und hat das Match noch gedreht und trifft auf Kaspar Ruud. Der hat gestern gegen Kyle Edmund keine Probleme gehabt. Tim van Reithoven, der, wie gesagt, Houdini, da war das gestern.
Ja, das war schon ein bisschen Glück. Also vor den ganzen Upsets war ja auch so ein bisschen die Geschichte des chinesischen Tennis. Wir werden über einen gleich sprechen, denn auf einmal gibt es auch Männer, die hier durchaus mithalten können. Und Zhang ist einer derjenigen, der hier durchaus überzeugt hat und auch der bessere Spieler war gegen Van Reithoven und es dann am Ende eben eher etwas unglücklich hergegeben hat, nachdem er sich auch noch im 5. Satz so tapfer zurückgekämpft hat. Ja, und ich meine, Ruud ist natürlich einer derjenigen, der jetzt in der Theorie davon profitieren könnte, dass hier Fritz und Tsitsipas raus sind. Auf der anderen Seite, der Court hier sieht echt schon ein bisschen zu schnell, glaube ich, aus für Kaspar Ruud.
Zijian Zhang hätte der zweite Chinese in einem Herrenhauptfeld seit 1959 werden können, der die zweite Runde eines Grand Slams erreicht. Das hat Yibing Wu geschafft. Der hat gestern gegen Nicolas Basilashvili, der hier an 31 gesetzt war, ganz klar in 3 Sätzen gewonnen. 6-3, 6-4, 6-0 ist damit, wie gesagt, der erste Chinese bei den Herren seit 1959, der die zweite Runde eines Grand Slams erreicht hat. Daniil Medvedev hat in seinen Juniorenzeiten gegen Stefan Kozlov durchaus häufiger auf den Deckel bekommen. Gestern hat er das zurückgegeben. 6-2, 6-4, 6-0 gegen einen nicht fit wirkenden Stefan Kozlov, der in den Juniorenbereichen alles damals aufgemischt hat, aber diese Transition zum Seniorenbereich nicht geschafft hat bislang.
Ja, und bei dem ich mich auch immer frage, was ist das Besondere, was ihn jetzt irgendwie durch die Herren durchtragen soll? Also, ist ein super solider Spieler, bewegt sich gut, aber es fehlt ihm so ein bisschen das Besondere. Das hat Medvedev dann auch gezeigt, dass das bei Kozlov der Fall ist. Außerdem Kozlov einer, der wirklich sehr launische Ergebnisse hat, bei dem irgendwie auch so ein bisschen der Wurm wieder drin ist seit ein paar Wochen. Also jetzt nicht die größte Überraschung, aber an einem Tag, wo es den einen oder anderen Favoriten erwischt hat, kann man sagen, das war schon ziemlich souverän von Medvedev.
Medvedev trifft jetzt auf Arthur Rinderknecht, der hat in 4 Sätzen gegen Quentin Ali gewonnen. Ein weiterer Sohn von Ben Shelton, nämlich der Sohn von Brian Shelton, der in den 80ern Profi war, hat gegen Nuno Borges verloren in 5 Sätzen, 6-3 im 5. Satz. Dann können wir mal auf ein Spiel schauen, was gestern oder was heute Nacht in der Night Session also komplett am Rande behandelt worden ist, weil es wurde alles von Serena überstrahlt. Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis gingen nach dieser Zeremonie dann noch auf den Platz, die es dann noch gab für Serena Williams und wo es sowieso erst um 1.30 Uhr losgegangen war, also sehr, sehr spät. Aber Nick Kyrgios hat es hier ja auf eine inzwischen fast gewohnt souveräne und seriöse Art und Weise gewonnen. 6-3, 6-4, 7-6 hat er gegen Thanasi Kokkinakis gewonnen und steht in der zweiten Runde ganz wenig Drama um ihn rum.
84% der Punkte hinterm Aufschlag gewonnen. Ja. Also, das ist natürlich eine Wahnsinnsleistung, das so hinzubekommen. Und auf einer Grundlinie alles früh genommen. Und Kokkinakis hat er ja eigentlich das Spiel, um sich da jetzt nicht so schnell ins Boxhorn jagen zu lassen. Hab das schon gesagt. War gut, souverän, beeindruckend von Kyrgios gemacht. Gibt jetzt hier natürlich die Möglichkeit, dass er in der vierten Runde auf Medvedev trifft. Da wäre natürlich schon ein ziemliches Gigantenduell, wenn das wirklich dazu kommen würde. Und ja, also Chapeau. Man ist nach der Geschichte und nach der Zeremonie, du hast schon angesprochen und allem, was da so bei Serena war, so rauszugehen und das so locker zu machen, hat natürlich nachher gesagt, dass er nicht gegen Kokkinakis spielen wollte. Sind ja wirklich Best Buddies, die beiden. Aber muss man sagen, hat man sich nicht so anmerken lassen auf dem Court.
Und die beiden spielen ja zusammen Doppel dann auch noch. Da können sie dann zusammen die Gegnerschaft aufmischen. Aber Kyrgios muss mit dem Aufschlag hier auf diesem Boden auch erstmal besiegt werden.
Ja, und für ihn hat sich ja die Auslosung auch etwas geöffnet, wenn wir das nochmal rausholen können. Ja. Denn eigentlich hatten wir erwartet, dass er in der dritten Runde gegen Roberto Bautista gut spielen würde. Der hat eine sehr gute Bilanz gegen Kyrgios und auch gegen Medvedev. Aber der hat überraschend klar gestern verloren.
Ganz, ganz schwache Leistung und gute Leistung von J.J. Wolfgis, ein Teen Wolf, wie er dann auch genannt wird. Er hat leider seinen Fukuhila nicht mehr, aber er hat gestern mit 6-4, 6-4, 6-4 gewonnen. War auch so ein bisschen vom Publikum euphorisiert. Es war ein Nebenplatz, aber wirklich die Leute haben sich gestapelt dort auf diesem Nebenplatz. Und J.J. Wolf, der saugt das ein, diese Stimmung dort, diese Atmosphäre in New York.
Ja, der ist ein Typ für. Und du hast den Fukuhila angesprochen, hat gesagt, der stand ihm nicht mehr zu. Leistung war nicht gut genug. Und der hat natürlich auch das Talent, um in die Top 50 zu kommen und vielleicht lässt er sich dann nochmal wachsen.
Benjamin Bonsi ist auf jeden Fall der nächste Gegner von Nick Kyrgios. Der hat nämlich gestern gegen Hugo Humbert im französischen Duell in 5 Sätzen gewonnen. Da müssen wir ein Match betrachten. Da haben die österreichischen Tennisfans und insgesamt die Tennisfans natürlich darauf geachtet. Dominic Thiem gegen Pablo Carreño Busta. PCB, wie er abgekürzt wird, in den sozialen Medien etc., der hat gewonnen in 4 Sätzen 7-5, 6-1, 5-7, 6-3. Und Dominic Thiem ist noch immer weit, weit, weit entfernt von seiner Form, die ihn dann auch 2020 zu dem Titel hier geführt hat bei den US Open. Er kann es erst in kleinen Phasen zeigen. Im ersten Satz hat er es teilweise gezeigt, im dritten Satz hat er es auf jeden Fall gezeigt, aber insgesamt ist er noch weit weg. Das dauert noch.
Das dauert, aber insgesamt war ich nicht unbedingt positiv überrascht, aber ich glaube, wir können sagen, er wird es wieder, zumindest in die Top 100, wahrscheinlich noch ein gutes Stück weiter nach oben schaffen. Also ich fand nämlich seine Vorhand gestern besser, als sie auch schon in diesem Jahr zu sehen war. Die war ja so ein bisschen das Problem, wie wild die war, und die war zwischendrin hier auch wild. Die Phase von Mitte des ersten Satzes, er hat ja hier mit einem frühen Break geführt, bis zum Ende des zweiten Satzes, da ist sie ihm dann wieder ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber nachher hat er da dann auch wieder eine gewisse Stabilität drin gefunden, und ab und an haben wir sogar gesehen, wie viel Power der natürlich in der Vorhand immer noch hat, und wenn er in der Lage ist durchzuziehen, da kommen immer noch die erstaunlichsten Winner bei rum. Und er hat ja in diesem Matchup auch vorher ganz kleine Nase vorn gehabt, hat bei den Profis quasi noch nie gegen Carreño Busta verloren, nur mal auf ganz kleinen Future-Turnieren. Aber ja, wahrscheinlich, was man am Ende erwarten musste, und trotzdem bin ich hoffnungsvoll für Thiem, dass es wirklich in die Top 100 dieses Jahr zurückschafft, und ich glaube auch noch ein gutes Stück weiter nach oben.
Pablo Carreño Busta trifft jetzt auf Alexander Bublik. Der ist als Jungvater in die zweite Runde eingezogen. Gegen Hugo Gaston hat er in 3 Sätzen gewonnen. Christian Garin gewann gegen Jerzy Lehecka in 4 Sätzen, trifft jetzt auf Alex de Minaur. Der hat gegen Filip Krajinovic in 3 Sätzen gewonnen. Und Alex de Minaur wird diesen Platz auch mögen, glaube ich.
Ja, gehe ich auch von aus. Ist natürlich ziemlich perfekt für ihn. Er hat ja dieses flache Spiel, wo er auch die Geschwindigkeit des Gegners nutzt und hat jetzt natürlich so eine kleine Hürde hier zu überspringen. Er hat ja gegen Christian Garin ein sehr machbares Match in Wimbledon verloren, wo er schon mit 2-0 Sätzen führte und es so aussah, als wenn er locker durchkommt, dann noch gegen Garin verloren hat und der durfte dann gegen Kyrgios ran anstatt von de Minaur. Ich kann mir vorstellen, so ganz wird ihm die Auslosung ja auch nicht schmecken. Garin, danach Carreño Busta oder Bublik, schon schwierig, aber normalerweise sollten ihm die Bedingungen hier wirklich sehr gut entgegenkommen.
Ein Spieler, dem die Bedingungen eigentlich auch noch entgegenkommen sollten, das ist Felix Auger-Aliassime. Der hat in der ersten Runde gegen Alexander Richard gewonnen aus der Schweiz in 4 Sätzen. Er hat sich zwischendurch mal wieder so ein bisschen gewohnt schwer getan. In frühen Runden hat er das gerne mal, aber er muss sich raffen, weil in der zweiten Runde trifft er auf einen der Informspieler in dieser Hartplatz-Saison, Jack Draper. Der hat gegen Emil Roussevori überhaupt keine Probleme gestern gehabt beim 6-4, 6-3, 6-3. Das ist ein Spiel, was ich sehr, sehr dick umkringelt habe für die zweite Runde.
Ja, könnte auf jeden Fall ein Highlight werden. Draper ist auch ein guter Aufschläger, vielleicht noch nicht so gut wie Auger-Aliassime, hat dafür aber eben über die linke Vorhand, er ist ein Linkshänder, die Fähigkeit, den Court ziemlich breit zu machen. Und da bin ich mal gespannt, wie Auger-Aliassime da am Ende mit umgeht. Normalerweise, Auger-Aliassime stand hier letztes Jahr im Halbfinale, die Bedingungen, schnellen Bedingungen liegen ihm normalerweise ziemlich ideal. Du hast angesprochen, Draper, so einer der Spieler des Sommers, der hat ja schon in Wimbledon sehr überzeugt, hat noch nicht den einen ganz großen Sieg hingelegt. Hier Auger-Aliassime zu besiegen wäre ein so großer Sieg. Sehe Auger-Aliassime immer noch leicht vorne, vor allem wenn er gut aufschlägt, aber könnte auf jeden Fall eines der Highlights der zweiten Runde werden.
Da werden wir natürlich drüber sprechen in unserem nächsten Podcast. Das ist nämlich dann übermorgen der Fall. Morgen gibt es keinen Podcast. Wir werden allerdings die Ergebnisse, die wichtig waren an diesem zweiten Tag, dann die heute und in der Nacht dann passieren, werden wir natürlich dann auch noch besprechen in unserem Podcast. Weil in der nächsten Nacht Naomi Osaka gegen Danielle Collins zum Beispiel, Rafael Nadals erster Auftritt gegen Rinki Hijikata. Wir haben den wahrscheinlich letzten Auftritt von Venus Williams im Arthur Ashe Stadium und einige andere Partien, wie zum Beispiel das von Iga Swiatek gegen Jasmin Paolini oder auch von Alize Cornet gegen Emma Raducanu. Das werden sehr, sehr viele, sehr interessante Matches werden die nächste Nacht und heute.
Ja, und Andrea Petkovic müsste ja eigentlich auch spielen.
Genau, gegen Belinda Bencic, da können wir gerade nochmal drüber sprechen.
Genau, da wollte ich gerade hin zu überleiten. Jetzt habe ich sie auf dem Dings nicht gefunden, aber sie spielt auf jeden Fall gegen Bencic, ne?
Ja, genau, sie spielt auf jeden Fall heute gegen Belinda Bencic und es könnte ihr letzter Auftritt werden. Innerhalb von 5 Tagen verliert das deutsche Tennis ihre zwei Topspielerinnen quasi mit Angelique Kerber. Die will nochmal wieder zurückkommen nach ihrer Schwangerschaft, aber Andrea Petkovic hat gesagt, nee, ich habe dieses Jahr den Rhythmus nicht gefunden. Immer wenn ich meinen Rhythmus gefunden hatte, kam eine Verletzung dazwischen und es machte dann nicht mehr den Spaß.
Ja, und sind wir ehrlich, ist natürlich nicht die größte Überraschung. Also viele hätten wahrscheinlich schon erwartet, dass sie vor 2-3 Jahren zurücktritt. Ist ja nun auch wirklich von x Verletzungen und anderen Sachen zurückgekommen. Hat eine sehr beeindruckende Karriere hingelegt. Zweimal in die Top 10 reingekommen. Wirklich ein prägendes Gesicht, ja auch durchaus des Damen-Tennis gewesen. Und das meiste ist ja wahrscheinlich sowieso neben dem Platz passiert, wenn man jetzt auf ihre Karriere guckt. Und die würden natürlich schon eine Beschäftigung finden. Ich glaube, da müssen wir uns alle keine Sorgen machen. Und hier gegen Bencic ist natürlich dann, wenn es das letzte Match ist, sie hat ja gesagt, vielleicht nochmal ein Turnier in Europa. In der Theorie kann sie Bencic natürlich auch besiegen. Glaube aber nicht auf dem schnellen Court, dass sie wirklich eine Chance hat gegen Bencic. Aber wenn, ist es nochmal ein schöner Abschied. Ich meine, das ist ein großer Name des europäischen Tennis, Bencic. Und dass da Petkovic dann nochmal die Chance bekommt, ist ein bisschen bitter vielleicht auf Court 7. Aber ist halt im Moment so, dass Tennis relativ besetzt und da gehen die großen Courts dann eben an andere Namen weg.
Ja, und wir haben sehr, sehr viele gute Matches an diesem heutigen Tag. Das war es mit der ersten Ausgabe hier von unserem Daily zu den US Open. Wie gesagt, übermorgen melden wir uns dann wieder. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und Spotify. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Besonders auf Twitter sind wir halt auch in den nächsten Tagen sehr, sehr aktiv. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
frei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.